NDR Info. Echo des Tages.
Unsere aktuelle Zusammenfassung der Themen dieses Tages mit diesen Schlagzeilen. Positive Bilanz. Kanzlerin Merkel zufrieden mit den Ergebnissen des G20-Gipfels. Ihre Meinung bewerten wir heute Abend in unserem Kommentar. Gesundheit wird teurer. Der Bundestag verabschiedet die Finanzreform für die gesetzliche Krankenversicherung. Der Etat 2011 steht. Die Neuverschuldung des Bundes fällt geringer aus als befürchtet. Außerdem Triebwerksschaden. Rolls-Royce erklärt die Fehler beim A380 und mieses Spielzeug. Berlin will die europäische Qualitätsrichtlinie verschärfen. Das Echo des Tages heute mit Gerd Wolf. Ihnen einen schönen guten Abend. Am Ende waren sich alle einig. Nur gemeinsam können die Herausforderungen einer internationalen Währungs- und Wirtschaftspolitik bewältigt werden. Der südkoreanische Präsident bekam den gewünschten versöhnlichen Abschluss des G20-Gipfels in Südkorea und auch die Kanzlerin flog zufrieden wieder ab. Peter Kujat über die Ergebnisse der Verhandlungen von Seoul.
Die Finanzminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer hatten bereits vor ein paar Wochen eine Verschiebung der Stimmrechte beim Internationalen Währungsfonds zugunsten der Schwellenländer wie Brasilien, China oder Indien ausgehandelt. Auch Basel III, die strikteren Finanzmarktregeln, waren zwar im Vorfeld ausgearbeitet worden, aber in Seoul oblag es den Staats- und Regierungschefs, ihr endgültiges Plazit zu geben. Hier in Seoul haben wir uns auch darauf verständigt, dass Wachstum ausgeglichen sein muss. Länder mit hohen Defiziten müssen diese reduzieren. Andersherum müssen Staaten mit großen Überschüssen von dieser ungesunden Exportabhängigkeit loskommen. So US-Präsident Barack Obama auf seiner Abschlusspressekonferenz. Der Hinweis zielte auf die Volksrepublik China, aber auch auf Deutschland. In den Tagen vor dem Gipfel war es zu heftigen Wortgefechten über die richtige Wirtschaftspolitik gekommen. Doch diese Unstimmigkeiten konnten bereits kurz vor dem Gipfel ausgeräumt werden, sodass einer Einigung nichts mehr im Wege stand.
Wir haben uns geeinigt, dass wir nachhaltiges Wachstum und auch Ungleichgewichte nicht etwa an einem Indikator festmachen, sondern dass es dafür eine Vielzahl von Merkmalen braucht. Und diese Merkmale müssen jetzt diskutiert werden und dafür werden die Finanzminister dies im nächsten Jahr auch ausführlich tun.
Bereits bis Juni sollen mit Hilfe des Internationalen Währungsfonds entsprechende Vorschläge erarbeitet werden. Der IWF sei auch ein gutes Beispiel, um das Klima auf dem Gipfel zu beschreiben, so Bundeskanzlerin Merkel.
Wenn man sich einmal anschaut, wie die Haltung zum IWF, gerade der Schwellenländer und Entwicklungsländer, vor 2 Jahren beim Ausbruch der Krise war und in welcher Art von Kooperation heute im IWF eine wichtige Rolle zugebilligt wird, dann können Sie daran ermessen, wie sich das Klima und auch die Art der Zusammenarbeit hier verändert hat.
In der Währungsfrage blieb es bei den bekannten Formulierungen. Man wolle sich Richtung mehr vom Markt bestimmte Wechselkurse bewegen. So konnte jeder das Gesicht wahren. Denn Südkorea wollte um jeden Preis einen harmonischen Abschluss. Schließlich war es das erste Mal, dass ein G20-Gipfel in Asien und in einem ehemaligen Schwellenland stattfand. Die Abschlussdeklaration ist über 20 Seiten stark plus Anhänge. Darin sind auch ein Aktionsplan und der Konsens von Seoul zu finden, der ein nachhaltiges Wachstum jenseits der Krise auch für die weniger entwickelten Staaten möglich machen soll.
Kathrin Brandt, die den Gipfel in Seoul für uns beobachtet hat, bilanziert weniger optimistisch. Ihr Kommentar im Echo des Tages.
Fisch oder Fleisch? Diese Frage mussten die Teilnehmer des G20-Gipfels schon beantworten, bevor das Treffen überhaupt begonnen hatte, wenn auch nur auf der Speisekarte. Die südkoreanischen Gastgeber nämlich hatten das Menü fürs Abendessen vorab verschickt und die Regierungschefs um eine Entscheidung gebeten. Fisch oder Fleisch? Diese Frage lässt sich, wenn es um den eigentlichen Gipfel geht, nicht so einfach beantworten. Vermutlich lässt er sich am ehesten noch mit dem koreanischen Gericht Bibimbap vergleichen, einer Schale Reis mit vielen Zutaten, die erst kurz vorm Servieren zusammengerührt und nach Wahl mit scharfer Soße aromatisiert werden. Und so war es ja auch in Seoul. Der zunächst spannungsarm anmutende Gipfel erhielt kurz vorm Start durch den Streit zwischen den USA, China und Deutschland eine belebende Schärfe und wurde kräftig durcheinander gemischt. Tatsächlich ist dies die vielleicht wichtigste Erkenntnis von Seoul. Das Machtgefüge der Welt ist durch die jüngste Wirtschaftskrise ordentlich, dauerhaft und erfrischend durcheinandergewirbelt worden. Die USA wirken tief verstört. Der als Weltumarmer angetretene Präsident Obama interessiert sich nur noch für die Arbeitslosenzahlen im eigenen Land. Anscheinend mitleidlos lassen ihn Staaten wie China und Deutschland abblitzen. Ihre Exportstärke lassen sie sich von Obama nicht schlecht reden. Seine Probleme muss er selber lösen. Das ist ihre Botschaft. Zumindest Angela Merkel war anzumerken, dass sie dieses neue Selbstbewusstsein durchaus genießt. Und ein Staat wie Südkorea, bis vor einer Generation noch Empfänger von Hilfslieferungen, hat heute das Selbstbewusstsein, sich als globaler Vermittler zwischen Arm und Reich anzubieten. Dieses Land, da ist sich jeder Gipfelbesucher sicher, kann halten, was es verspricht. Ein reichlich stiller Gast war die Europäische Union, die mit zwei Führungskräften angereist war, um mit einer Stimme zu sprechen. Leider offensichtlich zu leise. Dabei hätte die EU bei den G20 kraftvoll auftreten und sich unter den sortierenden Kräften einen besseren Platz suchen können. Ihre Diskussionskultur ist viel besser als ihr Ruf. Und wie ein Bündnis aus sehr ungleichen Partnern Regeln entwickeln kann, auch da gäbe es viel zu erzählen. Denn noch eins ist seit Seoul klar. Die G20, dieses in der Not der Wirtschaftskrise geschmiedete Bündnis, ist noch lange nicht am Ende. Auch jenseits der Krise gibt es noch viel zu erreichen. Von den besser überwachten Finanzmärkten bis hin zu einem verantwortlichen, erwachsenen Wettbewerb, der auch andere Kontinente mit einbezieht. Afrika, das nur am Rande, hat keine Stimme am Tisch der führenden 20. Das schmälert ihren Anspruch, Politik für die Welt zu machen, ganz erheblich. Schade nur, dass der asiatische Schwung schon wieder vorbei ist. Der nächste Gipfel findet in Europa statt, ausgerechnet bei den selbstverliebten, reformfeindlichen Franzosen. Gänseleber statt Pibimpap. Das füllt den Magen, aber lähmt den Geist.
Katrin Brandt kommentierte. Gesetzlich Versicherte müssen bald höhere Beiträge für die Krankenversicherung zahlen. Der Bundestag hat ein Gesetz zur Reform der Gesundheitsfinanzierung verabschiedet. Die Kritik im Parlament war massiv, wie Peter Möcke berichtet.
Zum Abschluss war es nochmal eine hitzige Debatte, bei der vor allem Gesundheitsminister Rösler sein Fett wegbekam.
Sie verdienen den Namen Gesundheitsminister nicht. Sie sind der Cheflobbyist der 4% Spitzenverdiener, die in den Umfragen als letzte treu zur FDP stehen,
sagte SPD-Generalsekretärin Nahles. Hauptkritikpunkt ist der einkommensunabhängige Zusatzbeitrag, den die Krankenkassen künftig erheben können. Für die Opposition eine Kopfpauschale. Der linken Fraktion Chef Gysi nennt die Pläne verfassungswidrig und ungerecht.
Weil der Versicherte, der 1.000 Euro verdient und der Versicherte, der 10.000 Euro verdient, exakt denselben Zusatzbeitrag zu bezahlen hat. Das gab es noch nie in Deutschland.
Zum 1. Januar wird der Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung noch einmal erhöht auf 15,5%. Danach wird er eingefroren. Alle weiteren Kostensteigerungen im Gesundheitssystem müssen allein die Versicherten bezahlen. Minister Rösler begründet das so.
Wir wollen es nicht zulassen, dass ständig bei steigenden Gesundheitsausgaben Gesundheit gegen Arbeit ausgespielt wird. Deswegen sorgen wir für Stabilität der Lohnzusatzkosten. Das, meine Damen und Herren, ist unser Beitrag für Wachstum und Beschäftigung.
Alternativlos sei dieser Weg, argumentierten Abgeordnete der Regierungsfraktionen, wie der CDU-Gesundheitsexperte Spahn.
Wenn wir nichts tun würden, dann würden im nächsten Jahr viele Krankenkassen, auch große Krankenkassen, in die Insolvenz gehen müssen.
SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach bestreitet allerdings, dass das System wirklich marode ist. Der Bundesregierung gehe es um etwas anderes.
Es geht Ihnen nicht um die Lohnzusatzkosten. Sie wollen das System amerikanisieren, privatisieren, sind aber zu feige, es ehrlich zuzugeben, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Die Opposition fordert stattdessen eine Bürgerversicherung, die auch andere Einkommensarten zur Finanzierung des Gesundheitswesens heranzieht. Was wiederum Minister Rösler als Planwirtschaft kritisierte und sein Konzept verteidigte.
Das, was wir auf den Weg bringen, ist der Einstieg in ein System mit mehr Wettbewerb, mehr Eigenverantwortung und gleichzeitige Stärkung der Solidarität.
Die besteht seiner Ansicht nach im geplanten Sozialausgleich. Übersteigt der durchschnittliche Zusatzbeitrag 2% des Bruttoeinkommens, soll es einen automatischen Ausgleich geben. Für die grünen Abgeordnete Bender ist das jedoch noch lange nicht gerecht.
Was sich ändert, ist, dass untere Einkommen im Verhältnis zu ihrem Einkommen mehr bezahlen.
Scharfe Kritik auch daran, dass die Wartezeit für einen Wechsel in die private Krankenversicherung verkürzt wird. Von 3 Jahren auf 1 Jahr.
Das wird zu einem Aderlass führen für das Solidarsystem in Millionenhöhe.
Geht es nach der Opposition, haben die Änderungen sowieso nicht lange Bestand. Elke Ferner von der SPD kündigte schon mal an, nach der Bundestagswahl 2013 die Regelungen wieder abzuschaffen.
Es war eine Nachtsitzung, aber zu später Stunde war dann klar, der Bund wird für 2011 über 48 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Und entsprechend kräftig haben die Oppositionsparteien diesen Entwurf für das kommende Jahr kritisiert. Der Bundestag wird Ende des Monats über den Haushalt abstimmen. Aus Berlin, Daniel Prokake.
Wenn es um den Bundeshaushalt geht, dann geht es ums Ganze. Das gestrichene Elterngeld für Hartz-IV-Empfänger, die Gesundheitsreform, die Brennelementesteuer. Was auch immer in diesem Jahr heiß diskutiert wurde, steckt jetzt im Haushaltsentwurf für das nächste Jahr. Und deshalb kritisierte die Opposition heute nicht nur Zahlen, sondern vor allem Inhalte. Der SPD-Haushaltsexperte Schneider zum Beispiel ist gegen den Etat.
Weil er einseitig die Lasten der Krise nur auf den sozial Schwachen ablädt. Das sind die Punkte, die nicht korrigiert wurden. Die Kürzung im Bereich des Arbeitslosengeldes, aber auch des Wohngeldes. Das heißt, nur die Schwächsten der Gesellschaft zahlen hier. Diejenigen, die über höhere Vermögen verfügen, höhere Einkommen, werden nicht belastet. Das ist nicht gerecht.
Die Zahlen des Haushaltes sehen so aus. 48,4 Milliarden Euro neue Schulden im nächsten Jahr. Klingt viel, ist es auch, aber immerhin 9 Milliarden weniger als ursprünglich befürchtet. Dem Wirtschaftsaufschwung, dem erhöhten Steueraufkommen und den sinkenden Arbeitslosenzahlen sei Dank. Die Haushälter der Koalition klopfen sich auf die Schulter. Die Botschaft, wir sanieren weiter und zwar ohne höhere Steuern. Wer jetzt höhere Ausgaben fordert, ist bei uns an der falschen Adresse. Norbert Bartle von der CDU.
An dieser Stelle will ich sagen, dass diese christlich-liberale Koalition nicht nur den Willen hat, den Haushalt zu konsolidieren, sondern eben, was mit diesem Haushalt bewiesen wird, auch die Kraft hat.
Widerspruch von der Opposition. Nein, die Koalition spare nicht einmal das ein, was ihr wegen der anziehenden Konjunktur in den Schoß falle. SPD, Linke und Grüne meinen, da geht noch was. Spitzenverdiener, Energiekonzerne, Banken, dort dürfe die Regierung gerne zugreifen. Doch Schwarz-Gelb kürze vor allem bei Hartz-IV-Empfängern. Die FDP sieht das anders. Sie ist stolz darauf, den Verlockungen des Aufschwungs zu widerstehen und eben nicht mehr Geld auszugeben. Und im sozialen Bereich habe man klug gespart und gleichzeitig ein hohes Niveau erhalten. Den Haushalt in Ordnung bringen, das sei angesagt, erklärt Otto Fricke. Und vielleicht liege die Neuverschuldung im nächsten Jahr sogar noch etwas unter den jetzt vorgelegten 48,4 Milliarden. Wie viele Schulden der Bund im nächsten Jahr wirklich macht, das wissen wir erst danach. Klar ist trotz aller Bekenntnisse zum Sparen nur eins. Es wird eine der höchsten Neuverschuldungen der bundesdeutschen Geschichte sein.
Wohin mit dem Atommüll? Soll nur Gorleben als Endlager erkundet werden oder wären andere Standorte tatsächlich denkbar, beispielsweise im Süden der Republik? Niedersachsens Umweltminister Sander will den Strahlenmüll zumindest auch in anderen Bundesländern zwischenlagern. Und Hessens Ministerpräsident Bouffier sorgte nun mit Bemerkungen für Aufsehen, dass es in seinem Land Hessen irgendwann sogar ein Endlager geben könnte. Könnte, wohlgemerkt, denn die neue Debatte um die Lagerstätten ist eine mit vielen Unbekannten und einigen Hintergedanken. Walter Kraus in Wiesbaden hat den aktuellen Stand.
Es sah ganz nach einem Krach zwischen dem Ministerpräsidenten und seiner Umweltministerin Lucia Puttrich aus. Hatte die noch Mittwochvormittag Castor Nein Danke gesagt, klang ihr Regierungschef am Abend in Brüssel ganz anders.
Wenn es geeignet ist, ist Gorleben der Standort. Wenn es nicht geeignet ist, muss man bereit sein, gegebenenfalls auch andere Lösungen anzustreben. Dazu sind wir bereit. Wenn ein Zwischenlager gesucht wird, können wir als Hessen nicht von vornherein sagen, überall, aber nicht bei uns. Das ist nicht unsere Politik.
Ein gefundenes Fressen für die Opposition. Grünen-Fraktionschef Tarek Al-Wazir erkannte in dem Ganzen ein Stück wie aus dem Tollhaus.
Erstens scheint die Umweltministerin nicht zu wissen, was der Ministerpräsident sagt und umgekehrt. Zweitens glaube ich, dass der Herr Ministerpräsident den Unterschied zwischen Zwischenlager und Endlager nicht kennt. Und drittens, und da wird es dann wirklich traurig, ist, dass beide für eine Laufzeitverlängerung sind, aber beide ganz offensichtlich überhaupt keine Ahnung haben, wo dieser Müll hin soll.
Mithin eine selbstgemachte Misere, über deren Hintergründe auch Thorsten Schäfer-Gümbel grübelt, der Fraktionsvorsitzende der SPD.
Und jetzt bin ich gespannt. Nächste Woche gibt es ja im Parlament die Gelegenheit, dass der Ministerpräsident erklärt, wer jetzt die Hosen in der Frage anhat, er oder Frau Puttrich. Aber das Hü und Hott zwischen den beiden ist verwirrend und ich hätte gerne mal gewusst, was die Position der Landesregierung ist.
Und so bemühte sich Bouffier noch am Donnerstag, den vermuteten Widerspruch zu seiner Ministerin im Allgemeinen und die Hosenfrage im Detail zu klären.
Es gibt keinen Widerspruch.
Erklärte er und fügte hinzu, ihm sei es ums große Ganze, also um die Verantwortung Hessens bei der Endlagersuche gegangen, bei der sich das Land natürlich nicht verweigern könne.
Und was Biblis angeht, haben wir hier eine Rechtslage, wir haben eine Genehmigungslage und die hat Frau Puttrich zutreffend dargestellt und dann gibt's diese Möglichkeit nicht. Und da gibt es auch keinen Widerspruch. Das eine ist eine generelle Position, unsere Gesamtverantwortung. Und das andere ist die Darstellung der Rechtslage. Und beim besten Willen, das ist kein Widerspruch.
Aber zumindest war es dumm oder, wie nennen das die Politiker, suboptimal gelaufen. Auch Bouffier weiß natürlich, dass die Genehmigung fürs Biblisser Zwischenlager keine Kastoren aus der Wiederaufarbeitung erlaube, wie sie der niedersächsische Umweltminister Sander hier gerne untergebracht hätte. SPD und Grüne wiederum wetterten über die völlige Konzeptionslosigkeit im Regierungslager bei der nuklearen Entsorgung. Aber sie schienen froh darüber zu sein, dass Bouffier nolens-volens die Endlagerfrage wieder in die Diskussion gebracht hat. Hier müssten das Berliner Regierungslager und die Atomwirtschaft allerdings selbst aus dem Schlamassel rauskommen.
Möglicherweise ist der junge Mann, der seit einer Woche im Saarland unter Terrorverdacht in Haft sitzt, von einem V-Mann der Polizei zu seinen Taten angestiftet worden. Das sagt jedenfalls der Anwalt des jungen Mannes. Und die Behörden sind sehr zurückhaltend bei dieser merkwürdigen Geschichte, die mit einem Drohvideo im Internet begann.
Wenn ihr unser Bruder Abdullahis mit einem Flugzeug nach Afghanistan zurückschickt, Deutschland hat mit mehreren Bombenanschlägen zu rechnen.
Es wirkt alles sehr amateurhaft. Vor dem heimischen Kartoffelkeller bastelt Kevin S. ein Drohvideo, will Abdullah, das ist der verurteilte Sauerland-Terrorist Daniel Schneider, freipressen. Drei solcher Videos tauchen im Oktober im Internet auf die Idee, sagt Kevins Anwalt Christian Kessler, sei der 18-Jährige aber nicht von sich aus gekommen.
In der Moschee in Neunkirchen, in die mein Mandant regelmäßig gegangen ist, ist auf einmal ein Unbekannter erschienen und hat den Kontakt zu meinem Mandanten gesucht. Nunmehr hat sich herausgestellt, dass dies eine Vertrauensperson der Polizei war.
Weder Staatsanwaltschaft noch Landeskriminalamt wollen das bestätigen, verweisen auf das laufende Verfahren. Dass aber ein V-Mann im Einsatz war, geht aus den Akten hervor und wurde dem SR auch aus Ermittlerkreisen bestätigt. Ende September tauchte der etwa 35 Jahre alte Mann im Umfeld von Kevin auf, gab den heiligen Krieger. Anwalt Kessler vermutet Methode. Das Altersgefälle sei bewusst eingesetzt worden. Der V-Mann also eine Respektsperson?
Hat auf jeden Fall ausgenutzt, dass mein Mandant in seinem jugendlichen Eifer verführbar war und in die Richtung, die offensichtlich die VP für einen Erfolg wollte, geleitet werden konnte.
V-Leute arbeiten in der Regel nicht für Gottes Lohn. Vermutlich wurde der Spitzel für seinen Einsatz also bezahlt. Wobei auf einem der Drohvideos eine zweite Person erscheint, der V-Mann.
Wer sollte sonst mit meinem Mandanten auf solchen Videos auftauchen?
Vor einer Woche wurde Kevin festgenommen auf offener Straße nahe der Moschee in Neunkirchen von einem Sondereinsatzkommando der Polizei. Danach Pressekonferenz zur Erfolgsmeldung, Terrorverdächtiger im Saarland gefasst und die Frage an Staatsanwalt Bernd Meiners, ob es denn da eine zweite Person gibt.
Die Möglichkeit besteht. Insoweit sind auch etwa jetzt Sprachgutachten in Auftrag gegeben worden. Wenn sich da eine weitere Person herausstellen sollte, werden die Ermittlungen natürlich in diese Richtung gehen. Im Moment kann man dazu noch keine Aussage treffen.
Nach SR-Informationen aber ist es der V-Mann, der eine der Videobotschaften verliest. Eine Botschaft, die allerdings von Kevin verfasst worden sein soll. Dieses Video steht noch immer im Netz. Wenn sich Kevin strafbar gemacht hat, dann müsste dies eigentlich auch für den verdeckten Ermittler gelten. Der wurde eingesetzt, da Kevin ab April immer radikalere Videos ins Netz eingestellt hatte, zuletzt im Juli. Unvermummt steht der 18-Jährige im hellen Gewand vor der Kamera.
Mein lieber Geschwister, es ist nass. So führt den Dschihad. Wie ihr es könnt, mein lieber, das ist ein Aufruf.
Weiter preist Kevin da den Kampf der Mujahideen, sprich den Top-Terroristen Osama Bin Laden, quasi heilig. Inzwischen hat Kevin dem Dschihad angeblich abgeschworen.
Nicht erst inzwischen, das heißt nach der Inhaftierung, sondern bereits zuvor, bevor der Lokspitzel auf ihn eingewirkt hat, hatte er sich inhaltlich distanziert gehabt.
Das Video vom Juli hört sich allerdings noch ganz anders an. Für die Ermittler jedenfalls war Gefahr im Verzug. Sie setzten den V-Mann an. Nicht unüblich, aber Anwalt Kessler geht davon aus,
dass die Grenzen eines zulässigen Agent Provokateurs, eines zulässigen Lokspitzel-Einsatzes bei Weitem überschritten sind.
Kessler will nun Haftbeschwerde einlegen. Sein Mandant räume die Videoaufnahmen ein. Es bestehe also keine Verdunklungsgefahr mehr.
Thomas Gerber berichtete. Es gibt eine neue Spur im Fall des vermissten Mirko aus Grefrath bei Mönchengladbach. Das teilten die Ermittler mit, die die Fahndung nach wie vor auf einen dunklen Passat und dessen Fahrer konzentrieren, wie Doro Blome-Müller berichtet.
Arbeiter der Landesstraßenmeisterei Breyel haben bei Mäharbeiten an der Landstraße 39
das Handy des seit mehr als 2 Monaten vermissten Mirko aus Grefrath gefunden. Sie übergaben es gestern der Sonderkommission, die im Fall des verschwundenen 11-Jährigen ermittelt. Die Experten konnten das Telefon inzwischen eindeutig dem Jungen zuordnen. Der Fund des Handys sei ein Riesenschritt in den Ermittlungen, so der Leiter der Sonderkommission Ingo Thiel. Damit sei bestätigt, dass die Landstraße eine entscheidende Rolle im Tathergang gespielt habe. Der Täter habe am späten Abend des 3. September zunächst im Bereich des Forstweges angehalten, wo später Mirkos Fahrrad gefunden wurde. Dann sei er weiter in Richtung Grefrath gefahren und habe entweder angehalten und das Handy weggeworfen oder es aus dem langsam fahrenden Auto geschleudert. Jetzt werde das Telefon auf Spuren untersucht sowie technisch ausgewertet. Der Fund sei ein echter Glücksfall. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die ein auffälliges Verhalten des Fahrers eines dunklen Passat-Kombis beobachtet haben. Kurz nach dem Verschwinden von Mirko hatten die Polizeibehörden in Mönchengladbach und Viersen tagelang mit Hundertschaften nach dem Jungen gesucht. Dabei wurden das Fahrrad und verschiedene Kleidungsstücke des Kindes gefunden. Das Handy hatten die Ermittler nicht finden können. Um den Fahrer des Passat ausfindig zu machen, hatten die Beamten einen bundesweiten Fahndungsaufruf gestartet. Fündig wurden sie bislang nicht, obwohl mehr als 6.200 Hinweise eingingen.
Bahnhofsneubau, ja, aber oberirdisch. Über diesen Vorschlag haben heute die Teilnehmer des Schlichtungsgesprächs um das Bahnprojekt Stuttgart 21 diskutiert. Die Projektgegner hatten vorgeschlagen, den bestehenden Bahnhof umzubauen. Aus ihrer Sicht könnte der durch eine Modernisierung sogar leistungsfähiger werden als der geplante unterirdische Bahnhof. Vertreter der Bahn lehnten den Umbau als zu schwierig ab. Jürgen Weibel fasst den 4. Tag der Schlichtung zusammen.
Kopfbahnhof 21, wie soll das gehen? Das Thema heute am Schlichtungstisch. Die meisten sagen, Kopfbahnhof 21 kann funktionieren. Nein, dagegen sagt die Bahn. Es werde genauso viel kosten, es sei ein Riesenaufwand, vor allem weil im laufenden Betrieb gebaut werden müsse. Die Bahnhofsplanung sei nicht detailliert genug und auf der Strecke gäbe es künftig nur Probleme, so der Bahnvorstand Volker Käfer.
Die Probleme, die sich aus diesem Plan ergeben, sind einmal, dass wir einen Mischbetrieb haben des gesamten Fernverkehrs nach Ulm. Wir haben Konfliktpotenzial bei weiteren Einfädelstellen. Wie sollen die Kapazitätsprobleme im Knoten K21 gelöst werden, die hier aufgezeigt sind? Und zweitens, wie sollen die verlängerten Fahrzeiten des Fern- und Regionalverkehrs ausgeglichen werden?
Es geht schneller, es geht in einzelnen Abschnitten und es kann zügiger damit begonnen werden, meinen die Befürworter. Die Sanierung des Gleisvorfeldes kostet zum Beispiel nach Bahnangaben nur 340 Millionen Euro. Das ganze Projekt K21 soll immerhin ein Drittel nur der Kosten von S21 betragen. All das aber, so die Umwelt- und Verkehrsministerin Tanja Günner von der CDU, dauert noch einmal sehr lange, um es dann wirklich auf den Weg zu bringen.
Wenn das Konzept Stuttgart 21 aufgegeben werden würde, müssten nach § 77 Verwaltungsverfahrensgesetz sämtliche Planfeststellungsbeschlüsse aufgehoben werden, sodass dort nicht darauf zugegriffen werden kann, weil es ein völlig neues Konzept ist.
Für die Projektgegner widersprach hier der Architekt Peter Konradi heftig. Das Ganze sei schneller, planfestzustellen, führte er aus. Es sei umweltverträglicher und man sei damit am Ende noch flexibler in der Leistungsfähigkeit des neuen ertüchtigten Kopfbahnhofs. Dazu der grüne Oberbürgermeister aus Tübingen, Boris Palmer.
Wir schlagen Ihnen vor, machen Sie es nicht so wie bei Stuttgart 21. Planen Sie nicht 16 Jahre, sondern machen Sie das Ganze in 5 bis 10. Und dann ist vor Stuttgart 21 K21 im Zentralbereich fertig. Und die Gesamtmaßnahme mit der Neubaustrecke würde nach meiner Auffassung 2025 stehen, was nicht später ist als bei Ihnen. Weil die Mehrkosten, die noch auf Sie zukommen, Ihr Projekt so verteuern, dass Sie wegen der Finanzierung auch nicht 2019 fertig sein werden. Klare Ansage, wir sind genauso schnell fertig wie Sie.
Die Schlichtung in Stuttgart geht weiter. Nach der Notlandung des A380 der australischen Fluggesellschaft Qantas in der vergangenen Woche hatte Triebwerkshersteller Rolls-Royce nun offenbar die Ursachen für die Explosion gefunden. Rolls-Royce will nun an allen Maschinen möglichst schnell ein Bauteil austauschen, so hieß es heute in London. Thorsten Huhn berichtet.
Im Turbinenteil des Triebwerks entdeckten Ingenieure nach Angaben des Unternehmens ein fehlerhaftes Modul. Durch den Defekt lief Öl aus, das sich entzündete. Der Brand wiederum führte zum Bruch der Turbinenscheibe. Der Fehler betrifft die gesamte Serie von Trent 900 Triebwerken, die speziell für den Großraum Airbus entwickelt wurden und in den 20 Airbus-Maschinen vom Typ A380 von Qantas, Singapore Airlines und der Lufthansa eingesetzt werden. Der Sicherheitsexperte Phil Smith von der Königlichen Luftfahrtgesellschaft in England spricht von einer relativ guten Nachricht für Rolls-Royce und begründet das so.
An oil leak can be detected.
Ein Ölleck kann durch eine einfache Inspektion der Triebwerke entdeckt werden. Das ist viel einfacher und klarer als ein Fehler an der Turbinenscheibe, der unter Umständen ein völliges Auseinandernehmen der Turbine erfordert, um ihn zu finden. Rolls-Royce will die fehlerhafte Komponente umgehend bei allen betroffenen Flugzeugen auswechseln. Die Erkenntnisse des Unternehmens decken sich weitgehend mit denen der Europäischen Luftaufsichtsbehörde EASA. Um ähnliche Vorfälle zu vermeiden, hat die EASA zusätzliche Sicherheitsüberprüfungen angeordnet, die nach jeweils 10 Flügen durchgeführt werden müssen. Rolls-Royce-Chef Rose äußerte heute sein Bedauern über die Panne und betonte, Sicherheit habe oberste Priorität für sein Unternehmen. Man arbeite eng mit Airbus zusammen, damit der Flugzeugbauer schrittweise die gesamte Flotte wieder in Betrieb nehmen könne. Die Panne hat Rolls-Royce auch wirtschaftlich getroffen. Der Aktienkurs ist nach Bekanntwerden des Fehlers stark gefallen. Das Unternehmen hat zwischenzeitlich mehr als 1,5 Milliarden Euro an Wert verloren, auch weil es in seiner Informationspolitik nach der Panne sehr zurückhaltend war. Rose erwartet, dass der Gewinn für dieses Jahr deutlich niedriger ausfallen wird als bislang erwartet. Er nannte aber keine Zahlen. Die Kosten für den Austausch der Komponenten werden das Unternehmen zwar belasten, aber nicht in die Verlustzone bringen, erklärte der Vorstandschef. Andere Sparten würden für einen Ausgleich sorgen. Auch für Airbus hat die Panne weitere Folgen. Airbus-Chef Enders sagte heute, er gehe davon aus, dass die Inspektion und der Austausch der Komponenten Auswirkungen auf die Auslieferungen haben werden, vor allem im nächsten Jahr. Unterdessen berichtet eine australische Zeitung, dass der A380 der Qantas, der nach der Triebwerkpanne in Singapur notlanden musste, schwerer beschädigt wurde als bisher bekannt. Metallsplitter des Triebwerks durchschlugen offenbar die Außenhaut des Flugzeugs und zerstörten dabei Teile der Verkabelung und des Treibstoffsystems. Die Hydraulik und das Antiblockiersystem seien ebenfalls beschädigt worden. Außerdem sei das Feuerlöschsystem am linken Flügel ausgefallen, schreibt die Zeitung The Australian. Sie beruft sich auf anonyme Quellen. Nach der Explosion sei es der Crew zudem nicht gelungen, Treibstoff zur Ausbalancierung der Maschine umzupumpen, berichtet das Blatt weiter. Das Fahrwerk habe manuell ausgefahren werden müssen. Die Fluggesellschaft Qantas wollte zu dem Bericht keine Stellung nehmen, hat ihn aber auch nicht dementiert.
Spielzeug, das gerne in China hergestellt wird, muss nicht sonderlich gesund sein. Kurz vor dem Weihnachtsgeschäft hat der Bundestag aber ein nationales Verbot für gefährliche Chemikalien in den Spielsachen abgelehnt. Allerdings sollen nun die europäischen Importregeln verschärft werden. Die Bundesregierung solle sich für strengere Grenzwerte, beispielsweise für krebserregende Stoffe, einsetzen. Arne Meyer berichtet.
Es kommt nicht so häufig vor, dass Bundestagsabgeordnete mit dem Spielzeug ihrer Kinder ans Rednerpult treten. Erik Schweikert von der FDP, der am Nachmittag für die Koalition die Plenardebatte eröffnete, tat aber genau das.
Heute geht es im Prinzip um einen Vergleich zwischen diesem Quietscheentchen, auf dem beißt meine Tochter turnmal drauf rum. Wenn Sie jetzt aber wissen, dass in diesem Quietscheentchen eine 1000-fach höhere Konzentration an krebserregenden einzelnen Weichmachern zugelassen ist, wie in diesem Autoreifen, dann werden Sie sagen, hier muss gehandelt werden, meine Damen und Herren.
Die Stiftung Warentest hatte die Debatte kürzlich noch befeuert mit einer Untersuchung von 50 Spielzeugen, die sie größtenteils beanstandete, weil sie mit verschluckbaren Kleinteilen ausgestattet waren und Giftstoffe enthielten, die eher an ein Chemielabor erinnern und weniger an ein Kinderzimmer. Elvira Drobinski-Weiß von der SPD.
Sie enthielten Formaldehyd, Phthalate, Pax, das sind die sogenannten polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, Stoffe, die als krebserregend geltend und Allergien auslösen können.
Deswegen waren sich alle Fraktionen einig darin, dass erheblicher Handlungsbedarf besteht. Nicht nur, weil jetzt, wo das Weihnachtsgeschäft langsam beginnt, Eltern wieder massenweise Spielzeug kaufen werden. Regierungs- und Oppositionsfraktionen waren allerdings unterschiedlicher Meinung, welche Schritte jetzt nötig sind. So sieht der Antrag von Union und FDP vor, dass sich die Bundesregierung auf EU-Ebene dafür einsetzen soll, die im kommenden Jahr in Kraft tretende Spielzeugrichtlinie der Europäischen Union zu verschärfen. Nadine Schön von der CDU-CSU.
Zum einen müssen die festgelegten Grenzwerte für Chemikalien, insbesondere für Schwermetalle wie Blei und Cadmium, für allergene Stoffe wie Nickel und Duftstoffe an die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse angepasst werden.
Darüber hinaus soll es nach den Vorstellungen der Koalition in Zukunft einen regen Austausch geben zwischen Deutschland und China, dem Riesen der Branche, in einer ständigen Arbeitsgruppe. Vor allem SPD und Linken gehen diese Pläne nicht weit und nicht schnell genug. Nicht Grenzwerte senken, sondern solche Inhaltsstoffe im Spielzeug komplett verbieten, das wollen die Sozialdemokraten. Die Partei Die Linke fordert nationale Sofortmaßnahmen, die lehnen Union und FDP ab. Nicole Maisch von den Grünen kritisierte, das Thema Gift im Spielzeug sei alt. Schon vor Jahren habe ihre Partei im Bundestag Vorschläge vorgelegt. Außerdem habe sich im Handel nach dem jüngsten Ergebnis der Stiftung Warentest ebenfalls wenig geändert. Mit schnellen Schritten und Maßnahmen ist deswegen jetzt nicht zu rechnen, aber immerhin werde sich die Bundesregierung auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass die Spielzeugrichtlinie noch einmal verändert und verbessert werde, so Peter Bläser von der CDU.
Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr um diese Zeit vor Weihnachten endlich eine europäische Richtlinie haben, die unserem Anspruch an Spielzeugsicherheit entspricht. Herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank. Das war das Echo des Tages heute am Freitagabend. Ihnen noch einen schönen guten Abend. Im Studio war Gerd Wolf.